Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 90. Folge von One Piece für zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche kommt keins raus. Wir reden heute über Chapter 1110 und 1111. Und ich bin auch wieder diese Woche nicht alleine hier, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei.
Ja, One Piece für zwei, mal wieder am Start. Wer das Videoformat nutzt, sieht schon Unterschied direkt.
Ja, wir sind heute in einem anderen Setting und zwar sind wir heute beide zu Hause tatsächlich. Weil bei mir steht jetzt gerade der Umzug an und das wäre jetzt alles ein bisschen stressig geworden, heute nochmal zu Pascal zu fahren, um dort aufzunehmen und dann wieder zurückzufahren und noch alles zu richten. Deswegen heute in einem alten Audio-Setup, in einem neuen Videoformat. Passiert, kriegen wir die Woche bestimmt irgendwie rum, müssen wir gucken. Nichtsdestotrotz.
Im Hintergrund, ne, sieht man.
Da ist das Studio. Studio aufgebaut. ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ne, wir geben hier unser Bestes, heute auch wieder zu performen natürlich. Wie sage ich es jetzt? Wir haben heute zwei Banger-Chapter vor uns, über die wir reden können. Und wir haben auch, wirklich gut was an Theorien, wo wir heute reingehen können.
Ja. Absolut. Einiges an Content doch heute noch
genau.
Aufgekommen.
Ja, und vor allem die Kommentare und Fragen von letzter Woche haben wir auch noch nicht abgearbeitet. Die stehen natürlich auch noch diese Woche an.
Ja, aber erstmal, bevor wir in die Kommentare gehen, steht ganz was anderes an.
Jetzt kommt's, darüber weiß ich auch noch nichts.
Doch, klar, ein Dankeschön.
Achso, natürlich, selbstverständlich. Ja, klar, ein Dankeschön. Hat er recht.
Ein Dankeschön an, natürlich, den einzig wahren, Vinsmoke. Dankeschön geht raus an Vinsmoke. Quasi dasselbe, wofür wir uns auch letzte Woche schon gedankt haben, bei einer anderen Person. Uns wurde wieder ein bisschen Geld auf Ko-Fi gespendet vom lieben Vinsmoke. Sehr, sehr nett. Wir bedanken uns herzlich. Ja, ne?
Dankeschön. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Einfach nur ein Dankeschön. Sehr nett. Freut uns wirklich sehr. Und wir hoffen, dass wir auch diese Woche wieder zumindest inhaltlich mal gucken, ob wir auch audiotechnisch abliefern können. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Wir hoffen unser Bestes.
Definitiv.
Genau.
Definitiv.
Weil um es vielleicht nochmal ganz kurz, ne, um einfach hier auch neutral zu sein. Wir haben gestern schon aufgenommen, eine halbe Stunde. Haben dann gemerkt, dass wir die gleichen Audioprobleme wie immer haben und haben dann gedacht, das kann nicht sein. Haben jetzt hier extra ein Funkmikrofon bestellt, aber heute war es, wie gesagt, einfach stressig. Wegen Hin- und Herfahrerei, weil es aktuell schon noch ein Stück ist, was wir auseinander wohnen. Demnächst dann nicht mehr. Genau, das heißt, hoffentlich, und ich drücke alle Daumen, nächste Woche alles wieder so, wie es sein sollte, wie wir es uns am besten vorstellen.
Nächste Woche dann hoffentlich gute Audio, wieder im Studio Video und Banger-Content.
Ja, One Piece 2.0 startet tatsächlich anders, würde ich sagen. Also experimentell. es ist immer eine andere Experience.
Ja, es ist immer noch Work in Progress, meine Freunde.
Ja, auch nach anderthalb Jahren. Immer verbessern. Ja. Sonst, ne, wer rastet, der rostet. Wer einschläft, verliert. So.
Richtig.
Hammer's. Okay, dann hätte ich gesagt, legen wir einfach los mit den Kommentaren von letzter Woche.
Ja.
Right. Okay. Denn da haben wir euch die Frage gestellt, bist du zufrieden mit den Kreaturen der Five Elder? Und erstmal die Frage an dich, Pascal. Bist du persönlich zufriedener mit den mit den Kreaturen, die da gezeigt wurden?
Bin ich persönlich zufrieden mit den Kreaturen, die gezeigt worden sind? Overall? Ja. Als eine Gruppe, die Five Elder, jetzt wirklich nur aufs Design bezogen, finde ich, sehen sehr stark. Right? Saturn, haben wir uns ein bisschen gewöhnt inzwischen, aber trotzdem sieht böse aus. Der Itsumade sieht unglaublich böse aus. Das Skelettpferd, müssen wir nicht drüber reden. Jeder von den Gorosei mit seinem Design bringt so ein bisschen was anderes, ne, an den Tisch, ne, in die Diskussion mit rein. Und ich finde die Total Variety bin ich absolut fein.
Verstehe ich komplett. Also ich muss auch sagen, ich bin mit fast allen zufrieden. Also ich finde den tatsächlich, ich finde den Sandwurm vom Ding her eigentlich am unspannendsten, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, der Sandwurm, also alle anderen haben irgendwie sowas Cooles und sowas Mystisches und alles und haben irgendwie so ihre Eigenschaften. Und dann haben wir den komischen Sandwurm und ich bin irgendwie einfach kein Fan von diesem Design.
Ja, fairer Punkt. Fairer Punkt bei mir. Tatsächlich das genaue Gegenteil. Ne? Das genaue Gegenteil. Ich
krass,
bin
das ist fast, als ob ich schon mal gehört hätte gestern.
Fast, als wenn ich dir das schon mal erzählt hätte. Mensch! Aber ne, natürlich für unsere Zuhörer, Zuschauer auch nochmal. Ich bin tatsächlich Fan von Jupiters Design und dem Sandwurm, weil ich ein Fan von der Simplicity bin, die dieser Sandwurm mitbringt. Bei den ganzen anderen Wesen weiß man so ein bisschen, was auf uns zukommt, auch was die Kräfte angeht. Ne? Die sind ja alle, oder zumindest Saturn, Ethan und Mars sind ja auf Yokai, also auf japanischen Fabelwesen basierend. Dann haben wir Valkyrie, der ja ein Hoki ist, ein chinesisches Fabelwesen. Und Jupiter mit seinem Sandwurm ist der einzige, der ein bisschen sehr allgemeiner einfach ist. Denn so eine Art Sandwurm existiert in allerlei Arten von Fiktion, von fiktiven Werken.
Ja.
Und da finde ich es am schwierigsten einzuschätzen, was auf uns zukommt. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, okay, das Design ist unglaublich simpel, aber es kann unglaublich viel daraus gemacht werden. Deswegen bin ich da sehr Fan von. Und tatsächlich vom Design würde ich auch sagen, ich freue mich am meisten auf Jupiter. Und ich finde den Sandwurm, finde ich, vom Design her unglaublich gut. Ist nicht mal Nummer eins, aber ist schon, ich finde ihn sehr nice.
Also er hat auf jeden Fall Potenzial, viel zu machen.
Definitiv.
Es ist nur schwierig, eben aktuell rauszufinden, so in welche Richtung das Ganze geht. Wenn du jetzt ein Ranking setzen müsstest von den 5 Eldern,
ja,
wen du am coolsten findest und wen du am uncoolsten findest, rein vom Design her.
Rein vom Design.
Wie würdest du ranken?
Rein vom Design her, das Ranking hat sich für dich seit gestern nicht geändert. Für mich, rein Design her, auf Platz 1 tatsächlich für mich der Itsumade. Der, finde ich, sieht sehr, 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 sehr cool aus, das Design. Dann haben wir auf Platz 2 schon das Skelettpferd, Ethan. Auf Platz 3 für mich dann tatsächlich der Sandwurm. Auf Platz 4 Saturn, der Yuki. Und auf Platz 5 der Hoki Valkyrie. Das Wildschwein finde ich persönlich tatsächlich am
besten. Ja, also weitestgehend würde ich, also ich würde meine Liste ein bisschen anpassen tatsächlich. Ich würde beim Itsumade auf Platz 1 würde ich bleiben. Dann würde ich das Skelettpferd auf Platz 2 setzen.
Okay.
Danach den Hokai auf 3.
Mhm.
Saturn auf 4. Ich überlege gerade, würde ich Saturn auf 4 setzen oder die beiden nochmal tauschen? Nee, ich glaube, ich würde Saturn auf 4 lassen.
Ja.
Und dann den Wurm.
Okay, also ist bei uns quasi Wurm und Hoki sind geswitcht.
Ja, ja.
Also Jupiter und Valkyrie.
Genau, genau, genau. Ansonsten gehe ich absolut mit.
Fair.
Aber
absolut fair.
Jetzt natürlich interessant, ne? Was haben unsere ZuhörerInnen nun alles dazu gesagt? Und zwar hat Johnny geschrieben, bin extrem Fan davon. Fand's mega, wie ihr die Zoro vs. Lucci-Szene beschrieben habt. Und das ist jetzt ein Zitat von dir, Pascal. Willst du vielleicht dich einfach nochmal kurz rezitieren?
Zoro wich ohne Stress aus und one-shotted ihn.
Ich glaube, genau so hast du es auch gesagt. Mit 3 Last-Miles noch hinten dran. Und dann hat Johnny noch geschrieben, fühl ich. Stark. Starker Kommentar.
Starker Kommentar. Danke dir, Johnny, für den Kommentar.
Eben, danke dir. Dann hat Marvin Mori noch einen Kommentar abgegeben. Und zwar, Saturns Design passt nun nicht mehr so gut zum Rest, finde ich. Und auch wenn es zur Landwirtschaft passt, der Sandwurm sieht wirklich bescheuert aus. Ich bin auf alle Hybridformen gespannt. Danke dir, Marvin, für deinen Kommentar. Und ich würde da sogar ein bisschen mitgehen, weil ich sage, dass Saturn jetzt im Gegensatz zu den anderen 5 Eldern wirklich so ein bisschen am Abstinken ist jetzt. Er hat einfach nicht mehr diese krasse Präsenz, die er davor hatte, weil er natürlich im Arc, ne, komplett kassiert hat von allen Seiten. Und da sein komplettes Potenzial, glaube ich, nicht mal ansatzweise ausschöpfen konnte. Und im Gegensatz zu denen, die jetzt eben neu mit dabei sind, wirken die natürlich erstmal viel krasser auch, was sie jetzt schon gemacht haben, im Gegensatz zu einem Saturn, der einfach erstmal da war.
Ja, ja, ist ein absolut fairer Punkt. Es ist ein bisschen unfair, finde ich es fast, ihm Designabschnitte zu geben, ne? Weil wir von seinem Charakter enttäuscht sind. Aber das kommt einfach ganz natürlich, denke ich, weil er eben so ein bisschen auf die Fresse bekommen hat. Right? Und das zieht auch einfach so ein bisschen sein Design runter, weil wir das natürlich logischerweise alles miteinander verbinden. Sein Charakter, sein Design, sein Auftritt und sowas ist in unseren Köpfen alles eins. Ich finde den Gyoki selbst immer noch sehr nice. Ich bin da immer noch Fan von dem Charakter, wenn man da aber sagt, man ist enttäuscht und deswegen zieht das auch das Design so ein bisschen runter. Kann ich absolut verstehen. Und
ja,
bin auch, ne, bin da ganz bei Marvin, auf irgendwelche Hybridformen eventuell gespannt, ne? Und dann muss man gucken, wie das umgesetzt wird, weil, ne, wir ja vor allem stehen in der Theorie, dass das gar keine Teufelsfrüchte hier sind, sondern tatsächlich die Dämonenkräfte. Wir haben Saturn, ne, diese kleinere von seiner Spinnenform, können wir als die Hybridform bezeichnen. Bei Ethan natürlich seine Zentaurenform, will ich was sagen, als Hybridform. Bei den anderen drei bin ich da auch sehr gespannt, wie sowas dann aussehen könnte.
Ja, ja, Safe. Und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Frankhauser Benjamin, der sich gedacht hat, hey, die Frage ist cool, aber ich stelle euch einfach eine komplett andere Frage. Und zwar schreibt er, könnt ihr diese Schweizer Begriffe aussprechen? Und es geht los mit B-E-R-E, also Berre.
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 Berre oder so.
Würde ich jetzt, wenn ich es übersetzen müsste, übersetzen mit Bär.
Fair, ne? Also, ne, Bär, fair, reimt sich auch. Weiß ich nicht, wo ich damit hin wollte, aber verstehe ich.
Ja.
Ist sehr simpel, Bär, könnte passen, Bär.
Danach haben wir Tatze.
Tatze.
Tatze. Würde ich mit Tatze gehen?
Eine Bärentatze? Liegt erstmal nah, ne? Liegt erstmal nah.
Dann haben wir Bure Bübeli.
Bure Bübeli?
Keine Ahnung.
Kein Plan.
Oh, nee. Bärenjunges?
Bärenjunges? Okay, ja.
Also dann wäre es auf einmal Büre und nicht Bäre, aber vielleicht irgendwie, ne, wegen Bär und Bären.
Vielleicht irgendwelche Akzente mit reingebracht.
Genau, ne? Und Bübeli eben wegen Junge.
Ja, ja, ja. Mensch, habe ich fast das Gefühl, das habe ich dir genauso schon mal gesagt.
Weiß gar nicht, wo das herkommt. Dann haben wir, und haben wir Grüezi, und das ist selbstverständlich, ne, heißt wahrscheinlich Hallo, grüß dich.
Grüezi kennt man, ne?
Ja, das genau, ist klar. Genau. Und dann haben wir noch Istbären Deutsch.
Ist da das, weiß ich nicht jetzt, was noch zu dem.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Schweizer gehört und was nicht.
Aber er schreibt auch Grüße aus der Schweiz und hat ihn, zum, also, ne, falls wir nicht wissen, was die Abkürzung von Schweiz ist, nochmal ein CH hinten dran gepackt. Danke dir. Danke dir,
Frankhauser Benjamin.
Ja.
Und so. Für Frankhauser Benjamin, ne? Wir haben jetzt natürlich keine Ahnung, was das heißt. Wir sitzen hier vor PCs, wir könnten das jetzt einfach, ne, Google Translate, aber das wäre ja langweilig. Deswegen, Frankhauser Benjamin, du kriegst jetzt eine Hauptaufgabe von uns. Du darfst uns jetzt auf Instagram eine Sprachnachricht schicken. In dieser Sprachnachricht sprichst du das aus, damit wir und dann auch in der nächsten Folge alle Zuhörer hören, wie das auszusprechen ist. Und natürlich müssen wir auch erfahren, was es denn jetzt eigentlich heißt.
Ja, ja. Das heißt, einmal richtig aussprechen und einmal die Übersetzung noch hinten dran packen, dass wir auch wirklich wissen, wo sind wir gerade. Aber, ich sag mal so, nicht auch Frankhauser Benjamin hat ein Special Sprachtalent, sondern wir ja auch, weil wir haben ja auch einen sprachlichen Hintergrund irgendwo. Willst du vielleicht die Zuhörerin kurz aufklären?
Ob ich die Zuhörerin aufklären will? Ich habe gar keinen so großen sprachlichen Hintergrund. Ich habe mein Leben lang Hochdeutsch gesprochen. In der Pfalz aufgewachsen. Elternteile jeweils aus dem Osten und aus der Schwaben, ne, als Mutter. Ich bin komplett ohne Akzente aufgewachsen. Wenn ich irgendwie Akzent spreche, hört sich das unglaublich gezwungen an und sehr schlecht. Ich glaube, das ist eher so deine Pforte.
Ich wollte gerade sagen, aber weißt du, bei wem es sich das nicht, was hast du gesagt?
Gezwungen.
Gezwungen gehört. Richtig, bei mir. Und deswegen hätte ich einfach gesagt, gehen wir mal auf die Umfrage von letzter Woche ein. Und zwar war die Umfrage, sollen wir am Ende von One Piece ein Stärke-Ranking machen von alle Charakter von A bis Z? Und du hättest abgestimmt mit 24 Stimmen insgesamt. Und zwar hätten 21 gesagt, ja, das wäre voll cool, mit 87,5%. Und die anderen gesagt, naja, das wäre voll langweilig, mit 3 Stimmen und es sind dann 12,5%. Muss man sagen, ist fair. Die 3 Leute, die gesagt haben, das wollen wir nicht, ist egal, ziehen wir trotzdem durch. Das heißt, für die 21 Leute, die gesagt haben, hey, das wäre voll cool, für die machen wir eine Sache.
Und die 3, die jetzt Nein gesagt haben, hört sich die Folge natürlich trotzdem an, ne?
Ja. Und eurem Ohren und eurem Kopf zugute, werde ich jetzt keine komplette Folge auf Pfälzisch machen.
Dankeschön.
Das können wir vielleicht nur mal irgendwann nachholen, aber wird dann in der Folge sein, wo Pascal eben auch nicht dabei sein wird. Genau, nee, deswegen hätte ich gesagt, das passt soweit. Und damit hätten wir auch die Umfrage und Fragerunde von letzter Woche soweit durch. Also.
Vorletzter.
Genau, von vorletzter. Allerdings, ne, wir haben noch einen Kommentar bekommen. Und zwar nicht auf diese Folge, also und auch nicht auf die letzte Folge, die rausgekommen ist, sondern auf eine Folge davor.
Auf eine Folge davor sogar noch.
Ja, auf die letzte.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Auf die letzte Theorienfolge. So, und da haben wir nicht die Frage bekommen von ZPA Pipe BB. wenn du die gerade vor dir hast.
Ja.
Denn er hat ja geschrieben, ja, ich gucke es die ganze Zeit, PS steht nicht mehr so oft auf. Und jetzt haben wir den ja schon mal vorgelesen, den Kommentar. Und auf den, ja, will ich auch gar nicht, genau, auf den will ich auch gar nicht so genau eingehen. Denn er hat mich in der letzten Folge kommentiert oder in der vorletzten Folge kommentiert, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Könnt ihr mal mein Profilbild bewerten? Hat dann aber diesen Kommentar wieder gelöscht, aber ich war schnell genug, um diesen Kommentar trotzdem zu sehen. Und deswegen, ZPA, Pipe, Baby, können wir das natürlich sehr gerne machen. So, und deswegen mache ich mir ganz kurz dieses
Bildchen. Es wird einen Grund haben, dass diese Person ihren Kommentar gelöscht hat. Ne? Das wird dir schon, also...
Nee.
Okay.
Das lassen wir nicht durchgehen.
Gut, dann werden wir jetzt Boundaries einfach... okay.
Absolut. Ah, okay. Denn er hat ja ein Profilbild, ne, von Lore, tatsächlich. Das heißt, ja, ne, wir sehen Lore, ist das Rooftop-Lore?
Trafalgar D. Water-Lore? Ich glaube, das ist auf... ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht Rooftop-Lore. Ich würde es nicht beschwören, aber 85% sicher, dass das nicht Rooftop-Lore.
Okay.
Tatsächlich.
Okay, auf jeden Fall sehen wir Lore, der angestrengt guckt, so die Zähne zusammenbeißt. Mehr sehen wir auch nicht. Wir haben wirklich nur ein Close-Up auf sein Gesicht. Ich würde sagen, das Profilbild ist eine solide 7 von 10. Nee, 8. Ich gehe auf eine 8.
Ich bin bei deinem ersten Take eine 7 von 10. Ne? Lore kann man nichts mit falsch machen, ist stabil, aber auch nichts Besonderes, right?
Ja, aber es ist...
Viele Leute haben Lore-Profilbild.
Aber
deswegen, es ist, ne?
Ich meine, man hätte
auch. Ist nice, aber auch nicht so special, weißt du?
Man hätte auch ein Profilbild nehmen können, wo es zum Beispiel auch, ne, Lore weiter wegsteht. Das wäre natürlich Quatsch, weil man da nicht so gut sehen kann. Deswegen richtig, der Close-Up aufs Gesicht. Schon stark. Vor allem in diesem Runden, ne? Wo wir es hier sehen, sieht schon gar nicht so kacke aus.
Ja, sieht nicht kacke aus, sag ich gar nicht.
Ja.
Absolut nicht.
Ja. So. Und natürlich, ne, mittlerweile kriegen wir nicht nur auf Spotify und Instagram Kommentare, sondern wir kriegen auch noch Kommentare auf YouTube.
Willst du nicht erst die Spotify-Kommentare fertig machen?
Nee, ich mache folgenweise.
Pro Folge direkt.
Genau, ich gehe folgenweise durch.
Okay.
Denn
okay, fair.
Auf die letzte Folge, Chapter 1110, haben wir den Kommentar bekommen von Felix639X. Er hat geschrieben.
Felix, bevor du, ne, irgendwie hier Kommentar vorliest, Felix, direkt pack doch deinen Klarnamen aus deinem Accountnamen raus. Ja, ich weiß, ist kein Nachname dabei, aber also muss doch nicht sowas.
639X?
Könnte der Nachname sein auch. Felix, denk dir was aus.
Felix, nenn dich Felix denk One Piece für aus. Zwei.
One Piece für Felix oder sowas.
Ja, guck mal, das wäre doch was.
One nee. Felix für zwei, nee.
Nee. Also er schreibt auf jeden Fall, wieder eine geile Folge. Das Video macht den Podcast nochmal viel persönlicher. Was denkt ihr, welche Verluste wir auf der Seite der Strohhüte auf Egghead noch haben? Ich denke, für einen der beiden Riesener, Chefs und alle Satellites außer Lilith sieht es schlecht aus. Eventuell erwischt es auch noch den antiken Roboter. So. Wir sind auf diese Frage natürlich schon ein paar Mal eingegangen. Aber jetzt zu aktuellen Ereignissen ist es natürlich was, wo man sagen kann, hey, da könnte man nochmal drüber schauen. Da könnte man sich nochmal Gedanken drüber machen.
Ja, definitiv.
Wen wir aktuell auf Egghead haben. Lass erstmal ausschließen. Lass ganz klar ausschließen, wer nicht sterben wird in diesem Arc. Keiner der Five Elder.
Auf gar keinen Fall.
Saturn. Kizaru.
Das ist einer der Five
Elder. Kizaru meine ich.
Wird auch nicht sterben, nein. Er ist out. So.
Genau, ja. Rob Lucci.
Wird auch nicht sterben.
Kaku. Ah? Nee, den nehme ich zurück. Possible.
Honestly possible. Können wir später vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Maybe. Obwohl, ich kann es eigentlich auch jetzt gleich machen. Bei Kaku ist natürlich spannend, dass wir überhaupt diesen Charakter-Moment für Rob Lucci hatten, dass er nach Kaku gefragt hat. Right? Dieser kurzen Sequenz, die wir hatten in jetzt der Chapter 1111, in dem Lucci Mars in seiner Izumaru-Form sieht, er verbeugt sich, gibt diesen Report, sehr concise, sehr direkt, alles, was er wissen muss, aber hat dann noch die Balls hinterherzurufen und quasi außerhalb vom Protokoll zu acten und nach Kaku zu fragen.
Ja.
Es macht Sinn. Es macht tatsächlich Sinn. Weil das, ne, haben vielleicht einige auch nicht auf dem Schirm. Wir haben ja tatsächlich eine Cover-Story damals bekommen über CP9 und die Mitglieder, ne, also Lucci, Kaku, Jabra, Moreno, Khalifa hieße. Und ne, die ganze Rasselbande, weil die ja tatsächlich auch so eine Art gefundene Familie sind und gegenseitig quasi die einzigen Menschen sind, die ihnen was bedeuten und sowas. Und, ne, der Cover-Story so komplett durchgemacht, wie die sich durchgeschlagen haben und sowas dann. Das war sehr cool zu sehen und ich finde das sehr schön, dass wir jetzt im Manga einen Moment haben, wo wir das quasi nochmal vor die Augen gehalten bekommen, dass Luigi tatsächlich nicht einfach nur dieser Stone-Cold-Killer ist, sondern tatsächlich auch was empfindet für die, die ihm nahestehen, zum Beispiel Kaku, und will, dass er gerettet wird, will, dass es ihm geht.
Ja, ja.
Das heißt jetzt aber natürlich leider nicht, dass es auch passiert.
Richtig, richtig. Ich meine, das ist ein fairer Punkt. Wir haben auch noch Susi auf der Insel, irgendwo.
Ja.
Die, I guess, wird überleben, weil sonst ist dieser Vampire-Quatsch halt komplett useless.
Stussy muss überleben, weil ja. Da muss mit Stussy, oder, also, doch, also sie überlebt definitiv. Ich war gerade in meinem Kopf, habe ich nur die immediately überleben quasi mit dem Entkommen mit dem Stolen verbunden. Aber das muss ja gar nicht sein. Vielleicht ja. Wird sie gefangen genommen oder sowas.
Muss ja auch
nicht. Ich denke aber auch, dass sie überlebt.
Wenn sie ja Cypher Fool Zero Mitglied ist, sie hat sie betrogen. Ah, nee, dann kann sie wahrscheinlich
nicht. Ja, Luigi und Kaku wissen ja Bescheid, dass sie hintergangen wurden. Dann haben die ja gesehen.
Ja, nee, das ist Quatsch. Genau.
Aber du hast gerade schon gesagt, da wurde ein Fass mit ihr aufgemacht. Sie ist der Safe, 100% der Klon von Miss Buckingham.
Ja.
Das wissen wir inzwischen bestätigt. Sie ist irgendeine Art Vampir, also da muss noch ein bisschen mehr kommen, was sie jetzt eigentlich
ja.
ist. Zu Stussy muss noch ein bisschen was kommen.
Ja. Ja. Wenn wir Verluste jetzt wirklich nur mit Tod bezeichnen, dann können wir auch jeden von den Strohhutpiraten ausschließen.
Safe.
Und an Gefangennahme haben wir schon drüber geredet, gibt es natürlich Theorien, was passieren könnte. Aber an reines aus der Story ausscheiden von den Schröten auch niemand.
Nee.
Satellites haben wir aktuell noch 3. Saturn?
Yes.
Saturn, Atlas.
Also 3 auf der Good Side.
Ja, right? Ja.
Wir haben Atlas, Lilith und Edison. Pythagoras und Chaka sind schon tot und York hat ja die Good Side betrogen.
Ja. Also ich denke, York könnte sterben.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Weil sie keinen Mehrwert mehr für die Story hat, at this point.
Du kannst schon noch Mehrwert aus ihr rausholen, aber...
Ja, aber die Celestial Dragon-Sache wäre halt Quatsch.
Ja, also sie wird niemals ein Celestial Dragon, aber sie könnte trotzdem mit ihr Mind als ein Vegapunk den Gorosei
ja.
dienen,
ja.
right? Auch in Gefangenschaft.
Ja. Dann hätten wir Lilith.
Ja.
Find ja. ich...
Aktuell, ne, nur nochmal für die Leute, aktuell oben noch in der Stratosphäre... mit Nami, Usopp, Brook und so weiter. Die müssen jetzt erst noch mit der Thousand Sunny überhaupt von da runter.
Ja. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet, ne? Sorry, wenn ich immer wieder so aus der Kamera rausgehe. Ich glaube nicht, dass ihr mir zugucken wollt, wie ich meine Nase putze. Dann haben wir natürlich Atlas.
Ja.
Die noch mit dazukommen könnte. Überlebt, denke ich.
Atlas, haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal besprochen gehabt. Fans immer noch persönlich, würde es mich immer noch am meisten freuen, wenn Lilith überlebt. Aber gerade jetzt in der aktuellen Situation, dass Atlas mit Frankie, Kuma und Bonnie zusammen mit den Giants bereits am Giant-Schiff ist, Atlas wird 100% überleben.
Ja, right? Ja.
Also, ja, da stehen jetzt ein paar Vize-Admiräle, aber Bonnie und Kuma wird niemals was passieren.
Ja, nee.
Die haben Frankie bei sich, einen Strohhut. Ich glaube, da wird Atlas nichts passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Atlas würde ich inzwischen als saved einloggen tatsächlich. Ob dann eventuell mit Lilith noch ein zweiter Satellite überlebt, ob das sein muss.
Finden wir raus.
Kein Plan. Aber Atlas würde ich hier auch sagen, die ist schon ziemlich sicher safe
eigentlich. Ja, ja. So, wen haben wir dann noch?
Wir haben natürlich noch Dorin Brogi. Ne?
Ja, auf Satellite.
Auf Satellite ist einfach nur bezogen. Ja, dann sind wir durch. Also, ja, Edison.
Ja, Edison wäre ein wilder Call, wenn er mitkommen würde.
Keiner interessiert sich für Edison.
Niemand.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einen einzigen Mensch da draußen gibt, der die Sex Satellite sieht und sagt, ja, Edison ist mein personal favorite.
Ja.
Like.
Ja. Okay, genau. Dann haben wir natürlich schon, bevor wir jetzt über die Riesen haben wir auch schon geredet, ne? Dori Progir.
Ja, genau.
Dass einer von beiden drauf geht, ist, finde ich, immer noch sehr realistisch.
Ja, eventuell sogar beide.
Ja, eventuell sogar beide. At least einer finde ich erstmal realistisch.
Ja, definitiv realistisch. Ja.
Und dann haben wir natürlich schon Charakter, die natürlich schon gestorben sind auf Egghead, wo wir aktuell einen Vegapunk und einen Kuma dazu zählen müssen.
Ja, definitiv. Und natürlich, ne, wie vorhin schon erwähnt, Shaka und Pythagoras.
Genau, klar. Ja, Satellites.
Hey, Shaka war cool.
Ja, ich meine, wir könnten noch die Seraphims mit reinnehmen.
Müssen wir nicht, also die werden alle überleben.
Genau, deswegen meine ich ja, die werden auch alle überleben.
Das ist sehr obvious. So, keine Ahnung, Vize-Admiräle müssen wir auch nicht alle durchgehen. Ich dachte, die einzigen beiden, die ein bisschen mehr Spotlight bekommen, sind Bluegrass und Doll. Da gehe ich auch davon aus, dass die beiden überleben. Sehe ich keinen Grund, warum mit denen was passieren soll.
Ja, da gehe ich mit. Und ich glaube, ansonsten haben wir dann soweit alles.
Den Iron Giant, ne, den er auch nochmal speziell namentlich erwähnt hat. Kann ich mir auch sehr gut, also ich bin mir sehr sicher, dass der Iron Giant nicht Egghead verlassen wird.
Ja.
Ob er irgendwie getötet wird, wenn man ihn töten kann, ob er irgendwie zerstört wird, kein Plan. Über den Iron Giant sprechen wir 100% nochmal. Also, ne, das garantiert ist ja sehr, sehr wichtiger Content auch in Chapter 1111. Da kommen wir mal drauf zu sprechen. Iron Giant kommen wir nochmal drauf
ja,
zu sprechen.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir sowieso heute so viel Content an sich einfach haben, dass wir das auch locker easy in zwei Parts aufsplitten können. Das Ganze hier. Dass wir einfach sagen können, wer, ich habe ein paar Theorien dabei und wir können ja auch noch über wir haben auch ein paar Kommentare bekommen, über die wir sprechen können. Das heißt, jetzt gucken wir einfach, wie wir heute zurechtkommen.
Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur neuesten Folge. Kommentare und Antworten. Denn zu der Frage, was sind eure, also wir machen einfach halbhalber erstmal die Umfrage. Die Umfrage war ja, würdet ihr gerne mit Lukas raven? Und ich hab noch gesagt, es wäre natürlich traurig, ne, wenn es hier niemand auf Ja klicken würde. Und Sonntagabend gucke ich so auf Spotify und denke mir so, mal gucken, was die Leute gevotet haben. Steht einfach 2-0 für Nein. Haben wir gedacht, top, perfekt. Dann halt nicht, Freunde, dann lassen wir es halt. Dann hören wir es ja auch in dem Podcast. Und dann hat sich aber ein bisschen gedreht, zum Glück, muss ich ja sagen. Denn mittlerweile haben 10 Leute abgestimmt, 7 für Ja, 3 für Nein. Und ich glaube, damit kann man dann auch erstmal leben.
Ne, ist dein Ding, ne?
Ich würde gerne mit unseren 7 Zuhörer in Raven gehen.
Wär ich dabei? Wäre ich direkt mit dabei? Gar keine Frage.
Aber die Leute wissen, du weißt ja gar nicht, ob die Leute mit dir Raven gehen wollen.
Und das werden wir auch nicht fragen. Was mich jetzt nämlich einfach nur interessieren würde, diese drei, die Nein gestimmt haben, ob das quasi daran lag, dass die mit dir nicht Raven gehen wollen oder ob die einfach generell keine Raver sind.
Ich glaube, es liegt daran, dass sie einfach mit Techno nicht so viel anfangen können.
Ich glaube, das ist gar nichts Persönliches tatsächlich.
Ich hoffe es.
Kann ja gar nicht.
Aber wir wissen ja auch, dass uns Leute hören, die uns nicht leiden können privat. Deswegen ist es ja auch voll okay. Deswegen passt es ja. Grüße.
Keine Ahnung, wie du meinst gerade.
Naja, machen wir weiter.
Weiß nicht, ob der sein musste.
Ich finde ihn okay. Kann erstmal jeder angesprochen sein. So, dann haben wir natürlich auch die Q&A von letzter Woche. Und zwar, was sind eure größten Fragen zu One Piece? Und da haben wir den Kommentar bekommen von Windsmoke. Kuss an Windsmoke.
Kuss.
Denn er hat geschrieben, gerade Dragons Stärke, welche Teufelsfrucht, wie ist sein Haki gemessen an seiner Rolle? Den Leuten, die unter ihm stehen, zum Beispiel Zabo, muss er sehr krass sein. Was könnte sein Auftritt auslösen? Plus Imus aussehen, was wir auch noch besprechen.
Yes.
So. Wir fangen vorne in diesem Kommentar an und arbeiten uns nach hinten. Welche Devil Fruit hat Dragon? Da muss man auch einfach sagen, wir sitzen ja genauso da wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten und wir können einfach sagen, wir wissen es nicht. Aber wir haben Theorien.
Oder? Wir wissen es nicht, wir haben Theorien. Die beiden populärsten Theorien bezüglich Dragons Devil Fruit, sind natürlich einmal die Wind-Wind-Frucht Logia, ne? Weil sehr viel von seinen Auftritten immer mit Sturm und sowas verbunden sind. Überhaupt die Idee von einer Revolutionsarmee, ne, ist quasi so eine Art Sturm, ne, um dann neues Zeitalter einzuleiten, sowas, die Ruhe nach dem Sturm, blablabla. Hat jeder schon mal tausendmal gehört, die Theorie, der sich ein bisschen länger in der One-Piece-Community befindet. Danach, was ich am häufigsten gehört habe über Dragons Teufelsfrucht, ist die Susanoo-Frucht, Susanoo, auch eine Gottheit aus dem, ich glaube Buddhismus tatsächlich. Ich bin mir selbst gar nicht sicher, das habe ich gerade nicht gehört.
Ja, ich war gerade gemutet. Was hast du gemeint, Susanoo?
Susanoo, ja. Natürlich, ne, der Begriff, einigen bestimmt bekannt aus so Hitwerken wie zum Beispiel Naruto. Susanoo ist tatsächlich aber auch einfach eine Gottheit. Ich meine aus dem Buddhismus, vielleicht auch irgendwie aus dem indischen
Raum. Dieser Schwertkämpfer?
Richtig, richtig. Der wird nämlich auch viel mit Stürmen und sowas verbunden.
Ja.
Mit Wind und sowas. Ja. Ich meine, es ist einer der Windgottheiten oder irgendwie.
Ja.
Da bin ich mir nicht mehr komplett sicher. Es ist eine Weile her, dass ich mir dazu was reingezogen habe. Aber das sind so die beiden populärsten Ideen. Die Susanoo-Frucht natürlich als eine mystische Zone-Frucht, ne? Die Windfrucht als eine Lugia-Frucht. Ich wäre mit beiden wäre ich actually fine,
tatsächlich. Ja. Also er wird beschrieben als der Gott des Windes und des Meeres, was natürlich passen würde, weil dann hätten wir halt diesen krassen Gegensatz auch zu ihm, der natürlich dann irgendwie so die Insel, ne, natürlich dann hatten, alles momentan eben als Dragon, als Gott des Meeres. So
gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Im, die aktuelle populärste Theorie ist ja, dass Im ein Imubozo ist, also eine Art Wasserdämon oder Yokai, ne, aus dem Japanischen, den Gegensatz finde ich fast noch interessanter.
Ja.
Right? Der Wassergott in Dragon gegen einen den bekanntesten und populärsten Dämonen des Wassers.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, mit diesen Theorien kann man auch sehr, sehr gut fahren, wenn man einfach danach gefragt wird, wie wir jetzt so was wir denken, was da passiert. Es ist natürlich unglaublich schwierig. Wir hatten es auch schon drüber, so wenn das Reveal von Dragons Teufelsfrucht kommt, wie werden Sachen in Vergangenheit natürlich auch noch gerechtfertigt, warum er nicht eingeschritten ist bei Sachen, wie zum Beispiel Sea of Eckhart, wenn er zum Beispiel der Gott des Meeres und des Windes ist, würde ich davon ausgehen, dass er sich natürlich auch in diesem Gebiet halt unglaublich schnell bewegen kann von A nach B und es tatsächlich auch noch seiner Kontrolle hat.
Ja.
Ja.
Ja, 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 definitiv.
Ja. Und es ist natürlich auch die Frage, so, was heißt es überhaupt, wenn wir es dann darauf beziehen, so was seine reine Fighting Potential ist, so ist er dann einfach ein krasser Gefechtsmann auf dem Wasser mit seinem Schiff und alles drum und dran, also hat er einfach hier gute Skills. Wie sieht seine Stärke eben auf dem Land aus, beispielsweise? Also wie drehst du das, dass du sagst, okay, er ist nicht einfach so ein wack-ass Wasserbändiger dann in dem Moment, sondern er kann halt einfach mehr damit machen, was ihm dann hilft. Wissen wir, was Dragons Primary Fight-Stil ist?
Wir wissen es nicht bestätigt. Wir wissen ja aber, dass Sabo einige Moves hat, ne, die Drachenklauen-Moves, die er auf Dressrosa gezeigt hat. Und da gehen wir natürlich davon aus, dass er die von Dragon gelernt hat. Und da stehe ich auch dahinter, hinter der Theorie, dass Dragon selbst diesen Kampfstil gelernt hat, ins Leben gerufen hat, maybe sogar, dass er der erste Praktikant von dieser Art Kampfstil ist und die Sabo beigebracht hat und sowas. Dass das so ein bisschen in die Richtung Fischmann-Karate geht. Aber ich glaube, er ist ein Physical Fighter mit diesem Drachenclown-Kampfstil.
Ja,
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Es wäre ich fände aber, ich sag's jetzt, wenn wir noch angenommen, er könnte sich irgendwie auch in sowas Drachenmäßiges verwandeln, was ja auch schon im Raum steht und immer mal wieder in den Raum kommt, auch mit seinem Schiff und alles drum und dran, fände ich jetzt aktuell so ein bisschen weird, weil wir sehr, sehr viele Drachen-ähnlichen Sachen, also Viecher schon gesehen haben in One Piece. Und ich jetzt persönlich.
Sehr viele, aber nicht.
Also gut, die populärsten sind natürlich, ne, Kaido.
Klar.
Und Kaido und halt der andere.
Kaido ist ein Drache,
ja. Ja, und der andere halt, der jetzt der neue Kaido ist quasi.
Der neue
Kaido? Mann, Junge, du machst so wirklich, als ob du dich verstehst.
Nee, jetzt weiß ich wirklich nicht
mehr. Mann, Junge, auf Fano, der andere Drache. Es gibt nur einen anderen Drachen.
Ach, Momo!
Ja! Der andere Kaido.
Der neue Kaido.
Ja, siehst du? Passt. Mhm. Hat die gleiche Teufelsfrucht. Gut geklont.
Das ist korrekt.
Siehst du?
Das ist korrekt.
Die zwei
Puppen. Das ist ja eine sehr spezielle Art von Drachendesign
Right?
Also ich glaube,
deswegen.
Ich wäre jetzt auch kein Riesenfan, aber das könnte man, glaube ich, machen, dass er halt eine mehr Western-Art von Drache ist. Ne? Mit vier Beinen und zwei Flügeln.
Ja, ja.
Und nicht dieser typische östliche Drache halt.
Ja. Ich habe mal kurz nachgeguckt, Strengths in One Piece, was wir da noch so haben.
Ja, wir haben einmal natürlich noch den von Punk Hazard, den Drachen.
Ja, ja.
Und I guess du könntest Orochi eine Art Drache nennen, aber
muss
man auch nicht.
Aber ich finde halt mit diesen zwei Main-Drachen, die wir aktuell haben, mit Momo und Kaido, ist das Drachen-Game eigentlich schon sehr gut belegt. Für meinen Finn. Ich bin auch nicht der größte Drachenfan, muss ich sagen. Vielleicht kommt es auch darum. Ich bin nicht der größte Designfan von den Drachen in One Piece. diese länglichen, ne, diese klassischen.
Das sind eben diese östlichen
Drachen. Genau, deswegen meine ich ja, deswegen bin ich aber persönlich jetzt nicht so der große Fan davon, von diesen Designs, von diesen schlangenähnlichen Drachen-Designs. Finde ich okay. Muss aber sagen, die beiden, wie gesagt, reichen mir.
Also ich bin, ne, gerade wenn wir mit Hinblick auf die Sache, dass wir sehen, dass ja quasi die letzte große antagonistische Instanz die Celestial Dragons sind, fände ich es gar nicht unrealistisch, wenn wir noch irgendeine Art von Drache bekommen. Ne, hoffentlich dann in einem anderen Design, irgendwie mehr was Westliches. Würde ich absolut sehen. Vielleicht mehr was Nordisches, was Drache angeht. Oder also Drachen haben ja auch in jeder Art Mythologie ein anderes Aussehen, einen anderen Vibe, ein anderes Design. Also da kann Oda auch schon genug Variety, glaube ich, noch einbringen.
Safe. Das auf jeden Fall. Okay, würde ich sagen, machen wir mit der nächsten, mit dem nächsten
Punkt
im Kommentar weiter. Und zwar, wie ist sein Haki? So, das haben wir natürlich, ne, auch in jüngster Zeit, jetzt auch mit dem neuesten Chapter, sehr viele krasse neue Haki-Sorten kennengelernt. Durch beispielsweise Shanks sein Wi-Fi-Haki, das, was jetzt der Eber da gemacht hat.
Mercury
da gemacht hat. Dann haben wir ja auch von Garp die Attacks gesehen in jüngster Zeit, die natürlich auch eine Haki-Shit waren ohne Ende.
Ja.
Deswegen, ich würde sagen, rein vom, also ich denke mal, dass er alle Haki-Arten, die wir bisher kennen, zumindest zu diesem Maß versteht, was auch Ruffys aktuell tut. Also
okay.
Ich kann mir vorstellen, dass er auch sowas wie Future Sight und sowas hat.
Okay.
Du nicht? Ich fall mir da gerne ins Wort.
Nee, Future Sight gehe ich mit. Also Observationshaki auf dem Level Future Sight gehe ich absolut mit.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er Future Sight auf dem Level von Shanks oder Katakuri ist, right? Ich glaube, da ist er recht even mit Ruffy. Da haben wir, ne, natürlich auch nochmal ein Level. Ey, aber da würde ich mitgehen. Warum ich gerade so ein bisschen, ne, komischer geguckt habe, ist, dass ich tatsächlich nicht glaube, dass er Advanced Arme mit Haki hat, also Ryu, was Ruffy in Wano gelernt hat.
Ja.
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, da kommt dann nämlich so ein bisschen sein Kampfstil mit rein, dass er gar nicht diese Art Ryu wirklich braucht, sondern das über seinen Drachenclown-Kampfstil quasi.
Ja, kann. Ja. Nee, check ich, da würde ich sogar mitgehen. Und dann hätten wir natürlich noch, ne, das klassische, wie nennen wir es, wie heißt es?
Conqueror's Haki.
Conqueror's Haki, da safe. Also da würde ich...
Safe. Also Base-Level hat er safe. Da fällt mir tatsächlich schwer. Da glaube ich auch nicht, dass er Advanced Conqueror's Haki auf dem Level einsetzen kann, dass er seine Attacks infusen kann, right? Wie Ruffy das auf dem Rooftop gemacht hat, ne? Mit dem Moment, an wir uns alle erinnern, wie er Kaido geschlagen hat, aber keinen physischen Kontakt hergestellt hat. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, dass er Conqueror's Haki auch auf dem Level drauf hat, dass er auch so ein bisschen in diese Richtung Wi-Fi-Haki geht.
Ja.
Wahrscheinlich nicht auf dem Level von Shanks, wahrscheinlich nicht auf dem Level von Mercury, aber doch auch schon über eine deutlich größere Range, als wir es bisher von anderen Charakteren außer eben Mercury und Shanks gesehen haben.
Ja, ja. Genau, dann machen wir gerade weiter. Und zwar gemessen an seiner Rolle, die Leute, die unter ihm stehen, zum Beispiel Sabo, muss er sehr krass sein. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall mitgehen. Ne? Er hat crazy Leute unter sich gehabt, auch immer noch mit Kuma, mit allein schon die Revo Captains.
Ja, die Revo Offiziere.
Genau, die Revo Offiziere, die ja auch schon krass sind so, und da Drinks Fight Potential muss halt riesig sein.
Ja, definitiv. Also die Revolutionsarmee selbst wird sehr gerne immer noch unterschätzt, was ich nach dem Marie Joar Flashback absolut crazy finde.
Ja.
Wir haben einen Morley, der mit einem Admiral gebieft hat, ne, Green Bull. Wir haben Karasu, der mit einem Admiral gebieft hat, Fujitora, und die sind beide komplett fein. Also, denen geht's giga gut, right? Wir haben Sabo, der im Raum stand mit allen Five Elder, von denen wir jetzt erst die Kräfte erfahren, plus ihm, und hat es geschafft zu entkommen.
Ja.
Also Sabo und die Revolutionsarmee-Offiziere werden immer noch ein bisschen gedownplayed. Die sind deutlich stärker, als wir uns da wahrscheinlich öfters Gedanken drüber machen.
Ja.
Und Dragon muss definitiv stärker sein. Definitiv.
Ja.
100%.
Ja. Genau. Dann machen wir gerade weiter und jetzt kommen wir zu den beiden größeren Punkten, denke ich. Und zwar, was könnte seinen Auftritt auslösen? Und damit tue ich mir tatsächlich schwer, weil ich jetzt sage, okay, wenn das hier nicht eingeschritten ist, dann weiß ich nicht, wo er dazukommen soll aktuell. Also ich tue mir damit schwer jetzt zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass er da und da kommt, weil für mich wäre es so das größte Event wirklich gewesen, wenn eben Kuma jetzt stirbt und er da sich in Gefahr begibt, dass er da einschreitet. Weil dann denke ich mir halt, okay, das nächste, wo er, ich weiß es nicht, also für den Ruffy kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er einschreitet, weil vielleicht hätte er das dann schon getan in der Vergangenheit. Da gäbe es mehr als genug Chancen dafür, da eben einzugreifen. Und dann Garp lässt ihn wahrscheinlich auch kalt. I guess. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er eben aus persönlicher, also aus reiner Nächstenliebe irgendwo einschreitet.
Da bin ich komplett bei dir. Right? Das haben wir jetzt öfter abgehandelt, das Thema Dragon und Charaktermotivation. Right? Für ihn, das einzig wirklich Relevante für ihn ist die Mission. Das Ziel von seiner Mission, das World Government zu stürzen. Wenn da ab und zu, ne, Mannkraft oder Fraukraft, ne, schau da an Ginny, verloren geht, auf irgendeine Art und Weise, dann ist das natürlich schade für ihn und da bin ich mir auch sicher, dass er das traurig findet und auch betroffen ist von. Aber er sieht eben einfach das Ziel von seiner Mission überan. Right? Das ist eine Character-Flaw, absolut, keine Frage, die aber eben wieder zum Charakter passt. Und die ihn als Charakter ein bisschen interessanter macht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwie für Kuma, Ruffy, Garp, Karasu, Sabo, whatever, auf einmal ins Geschehen springt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich koppel den Auftritt von Dragon in der Story an das Auftreten der God's Knights. Dragon ist der eine einzige Charakter, von dem wir early on in One Piece erfahren haben, der immer noch einer der Big Player ist, über den wir immer noch gar nichts wissen. Die anderen, Shanks hat ein Power-Showing bekommen, Blackbeard hat nochmal ein Power-Showing bekommen, Garp hat endlich sein Power-Showing bekommen, die Five Gorosei bekommen jetzt endlich ihre Power-Showings. Vor einem Dragon, right? Dragon und ihm, die letzten beiden von den wirklichen Big Playern, die wir immer noch aktiv in der Story missen. Und da gehören die God's Knights jetzt eben als neue Fraktion in diesem Arc dazu. Dadurch, dass Dragon die persönlich genamedrottet hat, mit, ne, wenn die einschreiten, dann beginnt der wahre Kampf, bin ich sehr sicher, dass das Auftreten von Dragon direkt an das Auftreten der God's Knights gekommen ist.
Ja, ja. Also Jackie, ich hätte es jetzt ein bisschen übergreifender gemacht. Ich hätte gesagt, dann, wenn quasi der Pangaea Castle Shit abgeht, also wenn es dann wirklich hochgeht auf die Redline, dann mischt er sich quasi ein. Ich glaube nicht, dass er davor schon in Action tritt aktiv. Vielleicht
okay, ich könnte mir actually vorstellen, dass die God's Knights nicht erst beim Raid auf Pangaea Castle auftreten. Ich glaube, das passiert vorher.
Denkst du, die werden abgeschickt vorher?
Ja.
Also ich weiß nicht, dann lass doch da kurz drüber reden. Ich habe nicht das Gefühl, dass die God's Knights abseits von der Redline viel zu machen haben oder viel machen dürfen. Ich glaube, die sind wirklich rein dafür da, um diese Leute da zu beschützen oder auch zu exekutieren, ne? Aber auch wirklich in diesem Rahmen zu bleiben. Ich glaube nicht, dass du die wie die Seraphims irgendwohin abschickst und irgendwelche Missionen erfüllen, weil dann hättest du sie ja zum Beispiel mit nach Egghead nehmen können. Weil Egghead ist ja aktuell die Mission, auch für die Five Elder, wo sie ja sagen, okay, es ist so krass, dass wir selbst auftreten müssen. Warum stellen wir da nicht die stärksten Kämpfer, die wir, also müssen ja die stärksten Kämpfer sein, die sie kennen, wenn sie direkt ihnen untergeordnet sind. Warum nehmen wir dann nicht die God Knights mit dahin, sondern schicken den Kizaru hin?
Habe ich einen kompletten Take zu.
Okay.
Wir
haben heute Zeit.
Wir haben heute
oder
Zeit.
Nächste Woche Zeit.
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ein bisschen die Weltstruktur One Piece angucken. Right? Wir haben basically drei Parteien, auf die wir es runterbrechen können. Wir haben das World Government, meaning die Celestial Dragons, die Gorosei oben auf der Red Line.
Ja.
Wir haben die Marine und wir haben die Piraten. Die Revolutionsarmee ist so ein bisschen Art of Faktor. Ne?
Ja.
Die können wir jetzt in diesem Moment erstmal kurz ignorieren.
Okay.
Zur Seite
geschoben. Okay. Ja.
Aber nicht vergessen. Ne? Eins im Kopf. Das Bild, was wir malen müssen, ist eine Art von Sekludierung der Celestial Dragons. Die Piraten und die Marine, die machen in der Welt, auf den verschiedenen Meeren der Welt, machen die ihr Ding. Right? Die Piraten, die klauen und morden und brennt ein bisschen was ab und die Marine, die verfolgt die und sperrt die ein und alles. Das ist so ein bisschen einfach Räuber und Polizei. Right? Die Marine ist die Polizei und die Piraten sind da die gewöhnlichen Gau. Vielleicht eine Art Mafia, kann man es gut mit vergleichen. Right? Das ist eine Art Organisation, in Anführungszeichen, den kompletten Globus entspannt. Also überall ein Problem ist, Aber die Polizei ist eigentlich so das, was das, was dieses Problem handeln sollte, die Marine. Und die Marine hat dieses Problem bisher auch immer gehandelt. Es gab nie bisher einen Need für die God's Knights einzugreifen. Die God's Knights in diesem Bild, für mich würde ich mit einer Art persönliches Miliz des World Government vergleichen.
Ja.
Die Marine, die Polizei wird direkt bezahlt vom World Government. Right, so hier. Die God's Knights sind das World Government. Ne? Eine persönliche Miliz für die, eine Personal Militia. Und solange die Polizei unten ihren Job macht, müssen die nicht aktiv werden. Warum? Es gab ein paar Momente, die ein bisschen iffy geworden sind vielleicht, ne? So Rocks oder Goldie Roger. Aber all in all hat das die Polizei, die Marine immer noch hinbekommen.
Ja.
Das Problem an dieser Situation ist jetzt aber, dass das keine Piraten waren, die mit dem World Government gefickt haben. Das war die Revolutionsarmee. Und die Revolutionsarmee hat nicht einfach nur mit dem World Government gefickt, weil ein wichtiger Punkt von diesem Marie-Joao-Flashback war ja nicht nur, dass die Sklaven befreit worden sind, nicht nur, dass offiziell die Celestial Dragons mit Verbrennen der Flagge der Krieg erklärt worden ist, sondern dass ihnen die Transportwege für Ressourcen abgeköppelt worden sind. Ja. Die haben da oben Reserven an Essen, aber sie haben jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt in der Story keinen Weg mehr, diese Reserven aufzufüllen.
Ja.
Und das ist etwas, wofür dann die persönliche Militia, die God's Knights des World Governments aktiv werden können.
Ja.
Dass sie sagen, ey, wir haben jetzt ein direktes, aktives Problem, was uns hier oben betrifft.
Ja.
Nicht irgendwie was da unten mit Piraten oder so.
Ja.
Wir wissen genau, wer dafür verantwortlich ist. Und um das zu beheben, dieses Problem, um diese Versorgungslinien wiederherzustellen, was weiß ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die eingesetzt werden. Das ist klar, wir haben bisher überhaupt gar keine Notion oder ähnliches über einen Einsatz der God's Knights außerhalb von Marie-Joa, außerhalb der Redder.
Ja, ja.
Aber irgendwie muss Dragon ja auch von den God's Knights erfahren haben, von deren Existenz und eben, wie gesagt, dieses Machtgefälle, was jetzt in ein bisschen manipuliert worden ist, dass die Celestial Dragons aktiv beeinflusst worden sind und dass dadurch auch direkt ein Thema für die God's Knights geworden ist, weil die leben ja auch da.
Ja, ja.
Warum, ne? Jetzt, um auf deine Frage einzugehen, sind da nicht die God's Knights nach Eggert gekommen? Warum die Celestial Dragons mit einem Admiral? Ein Celestial Dragon kann ich dir 100% garantieren. In Saturn, in irgendeinem anderen, hält sich selbst für stärker als die God's Knights. Die sind nochmal ein Level drüber. Und ein Event wie Vegapunk, bei dem du absolut verhindern musst, dass irgendetwas passiert, das muss ein Celestial Dragon, das muss ein Gorosei handeln.
Ja.
Weil selbst wenn da irgendwelche God's Knights auftreten, wenn Vegapunk den Namen vom Ancient Kingdom ins Gesicht schreit, dann sind die auch gefickt. Das können nur die Gorosei handeln. Mit dem Wissen, dass Vegapunk potenziell an die Welt verbreiten könnte, können das nur die Gorosei handeln.
Aber warum haben sie dann die CP0 dahin geschickt?
Sie haben ja nicht nur die CP0 hingeschickt, sie haben ja mehrere von den Geheimagenten-Aktionen hingeschickt. Ne? Wir haben ja diese 38, glaube ich, die Rob Lucci selber nochmal erwähnt hat, die sich aktuell da befinden. Die sind ja von verschiedenen Geheimagenten-Strukturen, CP 1, 2, 3, ja, was weiß ja. Ich. Und CP0 war jetzt quasi der letzte Schritt, die letzte Instanz, die aktiv werden konnte vor den Gorosei selbst. Warum CP0? CP0 selbst agiert auch auf Ebene des World Governments.
Ja.
Ne? CP0 wird ja auch Aegis genannt, hat ja Marcy selber auch nochmal gesagt, zu Rob Lucci gegenüber. Aegis, wird jeder wissen, ne, aus der griechischen Mythologie, der Schild von Athena. Und so auf die Art und Weise sehe ich das eigentlich auch, dass sie quasi diese letzte Instanz vor Schäden an den Celestial Dragons, an den Gorosei sind. Das heißt, die CP0 würde ich nochmal auf eine Level unter den God's Knights stellen. Und die Mission für CP0 war ja hier actually gar nicht irgendwie, ne, mit Ruffy Krieg anfangen. Ne? Er ist ein Emperor, inzwischen muss man das einen Krieg nennen. Kämpferischen Aktionen oder sowas. Sondern die Geheimagenten sich nach denen erkundigen, die da verloren gegangen sind. Und eigentlich Kuma, den Seraphim Kuma Espea zurückzubringen. Das war die eigentliche Mission. Ja. Und haben das dann eben anhand der neuen Informationen, die aufgekommen sind und sowas, genutzt, um Vegapunk auch direkt zu eliminieren.
Ja, ja. Safe. Wenn du es so erklärst, ist ultra schlüssig eigentlich, warum sie jetzt nicht eingegriffen haben. Weil
Dankeschön.
Kein Problem. Weil wie du gerade gesagt hast, dann macht wirklich die 5 Elder machen da wirklich mehr Sinn, so als oberste Instanz eigentlich da dann aufzutauchen.
Ja, denke ich auch.
Alright. Ja, also wie gesagt, ich finde Take ultra stark. Ich würde damit auf jeden Fall mitgehen. Klingt erstmal an sich sehr plausibel, wie du es da das erklärt hast. So, kommen wir zu Vinsmokes Kommentar, der uns jetzt hier wirklich ein bisschen beschäftigt, zum letzten Teil. Und zwar, Imus aussehen. Und da haben wir natürlich eine Vorlage. Wir haben quasi einen Blueprint, nach dem wir gehen können, aktuell.
Okay.
Was wir von Imu ja wissen, ne? Wir kennen ja seine Silhouette quasi.
Ja.
Ja. Ich mache jetzt hier ein Fass auf. Bereit?
Ich bin absolut ready.
Was ist denn, wenn es gar nicht Imus Silhouette ist, sondern es ist einfach Imu? Der Typ ist einfach nachtschwarz.
Wäre interessant.
Also wir gehen ja immer davon aus, ne, dass wir ihn nicht gezeigt bekommen, weil er irgendwie dann schwarz-weiß gezeichnet wurde oder im Schatten steht oder irgendwie sowas oder sein Mantel ihn alles einfach verdeckt. Aber wenn wir davon ausgehen, der Gedanke kam mir gerade wirklich einfach so. Und ich versuche ihn jetzt irgendwie auszuschmücken. Wir wissen ja, dass, also wenn wir davon ausgehen, was wir schon öfter besprochen haben, dass die Five Elder wirklich einfach Dämonen sind,
ja,
können die natürlich auch verschiedene Formen annehmen. Ich merke gerade, da hinten liegt jetzt ein Kissen, ne? Seid gerade eben. Mach ich mal kurz weg. Jetzt liegt da kein Kissen mehr.
Professionell.
Eben. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie verschiedene Formen annehmen können, könnte es natürlich einfach sein, dass Imu eben diese Form gewählt hat, weil sie für ihn am angenehmsten ist. Wir sehen ja auch quasi zu was wir als Krone annehmen und was wir als Kopf annehmen und was wir als Körper annehmen, keine, zumindest im Anime, genauso wie im Manga, keinen direkten Verlauf oder keine direkten Abgrenzungen zu dem, was welcher Körperteil ausmacht. Die Krone läuft direkt in den Kopf rein, in den Kopfteil, und der Kopfteil läuft direkt in den Unterteil rein und es wirkt alles wie so ein großes Ganzes vom Ding her. Das Einzige, was wir natürlich von ihm gesehen haben, sind seine Augen, die jetzt da ein bisschen, könnte man sagen, einen Strich durch die Rechnung machen. Aber an sich wäre es erstmal ultra interessant, wenn das einfach nur ein komplett schwarzes, wenn es quasi seine Form ist, die er annimmt. Einfach ein schwarzes Wesen mit Beinen und alles drum und dran, was da rumläuft und hat Augen.
Ja.
Du könntest natürlich, wenn du ihm dann irgendwann ein Gesicht geben willst, natürlich ihm Silhouetten geben. Du könntest sagen, er hat verschiedene Töne von Dunkelheit in seinem Gesicht. Verschiedene schwarz-graue Töne, die da miteinander spielen. Mhm. Was natürlich auch viele Theorien gibt. Aber finde ich an sich erstmal interessant. Sag ich mal so.
Es ist ein interessanter Take, gerade auf die Idee bezogen, dass er ein Umiboso ist, weil Umiboso ist ja auch einfach nur diese Pitch-Black-Arten von Gestalten sind, ne? In Meeren und sowas.
Ja.
Also da auf die Ideen könnte das passen. Bin ich Fan von der Idee? Nein.
Verständlich. Check ich. Ich finde es auch nicht die beste Idee, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, das ist wo man drüber nachdenken muss.
Es ist eine Idee und man kann das ruhig diskutieren. Punkte, die dagegen sprechen für mich, einmal definitiv, dass diese Art von Wunder verloren gehen würde. Right? Dass die Frage nach dem Aussehen von ihm ist ein riesen Redepunkt in der One Piece Community. Und wenn Oda sich dazu entscheiden würde, dass genau das, wie wir ihn die ganze Zeit gesehen haben, das Aussehen ist, und er ist einfach nur Pitch Black, würde das einfach, also Spannung nicht in Form von, ne, oh mein Gott, was passiert, sondern ein bisschen Vorfreude einfach aussehen. Wir haben uns die ganze Zeit auf den Reveal von ihm und seine Aussehen gefreut. Und wenn wir dann den Reveal bekommen, er sieht so die ganze Zeit aus. Mich persönlich würde es enttäuschen.
Ja, aber ich fände es unglaublich lustig. Weil das natürlich dann so ein Ding wäre, wo du sagst, wir haben ihn ja durchgehend gesehen, aber jeder hat einfach gedacht, so, es ist halt seiner, wir kriegen ihn einfach nicht gezeigt. Und dann kommt quasi raus, er sieht so aus, und dann sind wir so, yo, okay, dann ist er wirklich einfach dieses schwarze Wesen, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Es ist gar nicht irgendwie ein Tool von Oda, uns da Spannung aufzubauen, sondern der ist halt einfach so, wie er gerade ist. Und dann könntest du ihm ja trotzdem noch dieser Menschengestalt quasi geben, indem er einfach nochmal eine andere Form eben annimmt. sondern wir davon ausgehen, die können sich wirklich so hybridmäßig in verschiedene Sachen verwandeln und können für sich selbst bestimmen, wie sie aussehen wollen, bis zu einem gewissen Maßen. Kannst du natürlich sagen, okay, Imo, wenn er im öffentlichen Raum mehr oder weniger ist, also wenn er sich bewegt, nimmt er eben diese Gestalt an, dass er nicht erkannt wird. Aber sobald er wirklich one und für sich ist, ganz allein und alles drum und dran, könnte er noch eine andere Form annehmen.
Aber warum, da sehe ich nicht, warum das sein müsste. Also wenn er sich in eine andere Art von Wesen verwandeln kann, die ein bisschen mehr menschlich aussieht, warum ihm dann überhaupt diese Pitchback-Form geben? Weil dann kannst du auch einfach den Reveal mit seiner menschlichen Form machen, right? Dann hättest du ja dieses, okay, das ist die ganze Zeit die Leute, die wir gesehen haben. Dann könntest du es quasi andersrum machen. Einer von seinen Kräften ist, zu einem Pitchback-Wesen zu werden.
Ja, fair. Ich meine, also wie du hast gerade eben schon erwähnt, wir müssen eigentlich aktuell mit dem Imubusu gehen, von dem, was wir, also von unserem aktuellen Kenntnisstand, was am realistischsten ist. Und wie du gerade gesagt hast, er ist eben dieses komplett Schwarze aus dem Meer, was eben emporsteigt und da die Leute irgendwie umbringt. Keine Ahnung, so genau mit der Lore bin ich es aktuell nicht vertraut.
Wie, du bist nicht mit der Umibozo-Lore vertraut?
Es tut mir leid, es ist leider nicht in meinem Daily Business drin.
Für dich, für alle Zuhörer, kann ich es gerne mal zusammenfassen, wenn
du willst. Gerne, hau raus.
Der Umibozo ist eine Art Wasserdämon, muss nicht unbedingt mehr sein, aber eine größere Wassermenge, also in Flüssen oder sowas, tauchen die jetzt nicht auf. Und die attackieren Fischer und alles mögliche, was einfach über das Wasser schwimmt in Booten und will diese Schiffe versenken und quasi zu sich in die Schwärze des Wassers holen, right? Quasi aus der Idee heraus, dass je tiefer du ins Wasser guckst, desto mehr Licht geht ja verloren, irgendwann ist es nur noch schwarz und dunkel. Und da will er quasi alle hinholen und deswegen die Schiffe versenken. Um das zu verhindern, kannst du ihn ablenken, indem du ihm ein bodenloses Fass gibst. Weil er mit seinem Wasser versucht, ein Umibozo alles aufzufüllen. Das heißt, wenn du ein Fass ihm quasi zuschmeißt, dass er dann versucht aufzufüllen mit seinem Wasser, aber das keinen Boden hat, dann macht er einfach die ganze Zeit weiter und das Fass wird nicht voll. Und dann so ist quasi die Sage, kannst du entkommen.
So klingt erstmal sehr trottelig, sage ich ehrlich. Klingt erstmal wie ein Loser.
Klingt erstmal ein bisschen trottelig.
Ja, ich würde nicht sagen Versager, ich würde sagen, es klingt ein bisschen loserig. Aber so ist es. So ist es. Genau, also da könnte man, um wieder zurückzukommen, da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, Imo, ne, ist auch dieses Wesen ohne Licht quasi, was Licht einsaugt und quasi, ne, nicht, wie sagt man, eben neutralisiert. Gibt es ein schöneres Wort für, wie nennt man das bei Blackbeards, Teufelsrot, annulliert. Annulliert? Licht annulliert? Macht das in dem Satz Sinn?
Nee. So verwendest du annulliert nicht.
Nee, ne? Das ist näher. Näher.
Absorbiert, maybe?
Du könntest sagen, Imo ist die Abwesenheit von Licht, die personifizierte Abwesenheit von Licht einfach, dass er wirklich einfach dieses reine Dunkle ist. Wie du aber gerade gesagt hast, wäre natürlich dann schade und auch ein bisschen komisch, wenn wir dann irgendwann nochmal irgendwie so ein menschliches Aussehen von ihm bekommen oder es eben nicht bekommen und dann stehen wir erstmal da.
Ja.
Finde es natürlich aber trotzdem einen Punkt, den man ansprechen muss und vielleicht auch mal gesagt haben muss, es wäre was Oda bringen könnte.
Könnte, aber auch, also unwahrscheinlich.
Ja.
Sehr unwahrscheinlich.
Wir müssen so, in diesem Podcast ist ja nicht der Punkt, dass wir immer was Richtiges sagen, sondern dass wir einfach jede Absolut. Mögliche Theorie Absolut. Aufstellen.
Das erfahre ich gar
und dann am Ende einfach sagen, wir haben es doch gesagt.
Das erfahre ich gar nicht. Ich werde aber nicht sagen, ist ein fairer Punkt, weil ist ein bisschen quatschig. Aber
ja, ist okay.
Kann man drüber reden.
Du kannst ja gerne weitermachen. Was ist
Ich mache auch gerne weiter. Also für mich natürlich, der Take, das ist erstmal nur eine Silhouette, die wir sehen. Ne? Warum sehen wir denn bisher überhaupt nur eine Silhouette? Weil auch in der Vergangenheit hat Oda es schon häufiger gemacht, dass wir irgendeine Art von Silhouette gesehen haben. Right? Beispiel, ne? Als wir es erstmal von den vier Yonko gehört haben, hat ja Garp dieses Bild quasi projiziert, wo wir nur einen Schatten von ein paar von den Yonkos gesehen haben. Ne? Mit dem ultra-goofy aussehenden Kaido damals noch. Ne? Werden sich alle dran erinnern. Der absolut nicht akkurat aussah. Dann aber beim ersten Kaido-Auftritt, den wir bekommen haben, haben wir seinen Charakter direkt revealed bekommen. Right? Als er sich von dem Sky Island gestürzt hat, beim Versuch Selbstmord zu begehen. Bei Big Mom war es ein bisschen ähnlich. Wir hatten erst sie einmal in dieser Zusammenfassung von Garp Und dann hatten wir einen Blick auf sie das erste Mal in Fishman Island im Gespräch mit Ruffy, meine ich, wo sie dann auch mit dieser ätzenden Spucke und sowas, wo sie so einen ganz anderen Vibe hatte, als den sie dann bekommen hat im Whole Cake Island Arc. Aber da haben wir sie auch zu Gesicht bekommen. Und das hat Oda schon öfter gemacht, dass wir mit der Introduction selbst von einem Charakter auch direkt das Aussehen bekommen haben, aber Talk davor über diesen Charakter nur eine Silhouette, right? Populärstes Beispiel in jüngster Zeit ist Vegapunk. Die ganze Zeit hatten wir quasi nur diese Art Silhouette, mit diesen Handschuhen über Kuma und sowas, diese eine Szene, dieses eine Bild wird bestimmt einigen ein Begriff sein. Aber wir hatten ja seine Character Introduction. Wir haben ihn davor nie persönlich gesehen. Und das erste Mal, wenn wir ihn persönlich sehen, klar, ne, kurz der Twist mit Lilith damals, ne, wir erinnern uns alle dran. Aber als wir dann den Stella Buddy das erste Mal gesehen haben, war es er auch direkt. Und Imu ist da so ein bisschen Outlier tatsächlich. Und ich glaube, das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Oda sich schon genau überlegt hat, wie Imu aussehen wird und in dem Design von Imu Aspekte eingebaut worden sind, die Lore-Stränge verraten würden. Right?
Ja.
Ob es jetzt sowas ist wie rote Haare, das würden wir instantly mit einem Shanks verbinden. Ob es jetzt sowas ist wie blaue Haare, das würden wir instantly mit Vivi verbinden, der Nefeltari-Familie.
Ja.
Diese kleinen Elemente einfach nur, wo Oda sich sagt, okay, klar musste ich einem Muster folgen, ich habe Inspiration für diesen Charakter, ich weiß, wo der in der Lore herkommt, wie er reinpasst und dementsprechend habe ich ihn designt.
Ja.
Und wenn ich irgendetwas von diesem Charakter, von seinem Aussehen zu früh zeige, wäre es zu einfach, daraus zu schließen, wo der Charakter herkommt.
Ja.
Und andere Schlüsse auf das World Century, auf den großen Krieg gegen das Ancient Kingdom und sowas zu schließen.
Ja.
Und deswegen hält es sich da mit Imu ganz besonders zurück. Da bin ich mir, da denke ich, kommt es überhaupt her, dass wir sein Aussehen immer noch nicht haben. Wie er denn jetzt am Ende tatsächlich aussieht, ich bin tatsächlich im Camp, dass er eventuell Nefeltari Lily ist. Oder ein Mitglied der Nefeltari-Familie einfach sehr ähnlich sieht. Right? Wir wissen über Ivankov, ne, mit Imu Nerona, diesen Familiennamen, den haben wir bekommen. Aber gerade sein Kommentar Lilly bezogen, den wir damals bekommen haben mit Cobra und sowas, würde ich das gar nicht ausschließen.
Ja, verstehe ich. Ich meine, wir kennen alle, glaube ich, diese Zeichnung von Imu, der, ich glaube, kurz nach dem Vegapunk-Reveal war das, wo ja auch viele von Vegapunk so ein bisschen enttäuscht waren. Oder so ein bisschen entsetzt war, dass es Vegapunk nicht dieser crazy Scientist ist, sondern eben so, ja, eine, so ein bisschen Goofy-mäßig aussieht.
Wer von Vegapunks Design enttäuscht war, ist kein One Piece-Fan, richtig?
Nee, genau, aber ich meine, dann haben wir, glaube ich, kurz danach oder kurz davor auch dieses Design von Imu bekommen, wo er quasi dieser kleine Charakter auf diesem Thron ist, dieses Gugu Gaga Fruit-mäßige, ne? Ich weiß nicht, ob du das Bild gerade im Kopf hast.
Ich habe keine Ahnung tatsächlich.
Okay, warte, ich schicke das mal kurz.
Wenn du redest.
Entschuldigung mal kurz. Ich weiß, ich habe das sehr präsent gesehen in der
Zeit. Sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt hier. Was mir geschickt. WhatsApp.
Nee, TS.
Ach, TS? Okay, habe ich schon mal gesehen.
Genau.
Ja.
Genau. Ich glaube, von sowas, wir stellen es euch auch nur auf Instagram rein, sowas können wir, glaube ich, vergessen. Also das ist auch Quatsch.
Ja, das können wir komplett ausschließen.
Ja. Nee, deswegen,
vollständig.
Genau, deswegen meine ich nur, ne? Das ist, glaube ich, also das ist mir immer im Kopf, wenn jemand sagt, hey, wie sieht Imu richtig aus? Dann denke ich immer intuitiv an dieses Bild und denke mir, nee, das ist es nicht. Wolltest du gesagt haben. Ich glaube aber, mit unseren beiden Theorien kann man schon mal sehr gut fahren. Ich finde mit meiner Theorie besser, aber das ist auch einfach eine persönliche Präferenz jetzt hier auch einfach.
Ah, ja.
Aber ich, wie gesagt, Vinsmoke, danke dir für deinen Kommentar. Ich glaube, wir haben den jetzt ausführlich genug beantwortet.
Denke ich auch.
Ja.
Nochmal, Vinsmoke, Kuss.
Du hast was für dein Geld bekommen. Sagen wir es so. Sag mal, wie es ist. Du hast was für dein Geld bekommen.
So. Hättest du auch ohne die Kurve-Spende bekommen, aber.
Das stimmt. Genau, nee, da machen wir einfach als nächstes weiter mit den Instagram-Kommentaren.
Mhm.
Da haben wir aktuell 3 Stück an der Zahl. Persönlich hätte ich jetzt gesagt, Wir haben den Kommentar von Daniel über die Five Elder und wie die Designs von den Five Eldern zu ihrer Rolle passen, die wir bekommen haben.
Ja.
Den würde ich gerne in die nächste Folge verlagern, weil wir da nochmal genau auf die Five Elder eingehen, auch nochmal genau auf die Chapter eingehen, wo es heute nicht so wirklich Platz für ist. Das heißt, Daniel, dein Kommentar, wir haben ihn nicht vergessen. Aber er kommt auf jeden Fall. Er kommt dran. Denn dann haben wir noch den Kommentar von Maximilian und den Kommentar von Boran.
Jawohl.
Kannst du sehr gerne vorlesen, wenn du möchtest.
Mach ich aber einfach mal. Von Maximilian Toh, der Kommentar auf Instagram. Hey Leute, erstmal Grüße an euch. Höre euren Podcast immer morgens auf dem Weg zur Arbeit und feiere ihn komplett. Bin mittlerweile schon seit 17 Jahren Anime-Watcher und circa seit 9 Jahren Manga-Reader. Nun zu meiner Frage. Da mein absoluter Lieblings-Arc Skypiea ist und mein Favorite-Antagonist natürlich der einzig wahre Enel, glaubt ihr an ein Enel-Comeback? Sorry für den langen Text.
So, jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier.
Ich sag mal so, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Meinungen
zum
Thema.
Okay.
Deswegen, ich habe es immer vorgelegt, jetzt sollst du gerne mal vorlegen.
Jetzt lege ich gerne mal vor. Ich kann aber ein bisschen ausholen. Wie wir schon öfter hier besprochen haben, ne, die Gorogoronomie von Enel ist meine personal favorite Teufelsfrucht. Die Lightning Fruit, fucking insane. Right? Enel, auch für mich als Antagonist und als Charakter, einer meiner Favorites. Ich feiere Enel. Glaube ich an ein Comeback? Nein. Glaube nicht an ein Comeback. Wir sind an einem Punkt in der Story angekommen, wo ein Enel-Comeback keinerlei Sinn mehr macht, keinerlei Zweck mehr erfüllen würde. Ein bisschen, da brauchst du auch gar nicht hier, ne, irgendwie rummachen. Leider nein. Würde ich es mir wünschen? Maybe. Würde ich mich drüber freuen, wenn es passiert? Safe. Kann ich es mir vorstellen? Halte ich es für realistisch? Leider nein.
Ich sag mal so, das Letzte, was wir ja von dem Mann wissen, ist, dass er auf dem Mond war, richtig?
Ja, und da seine Cover-Story haben wir gesehen.
Genau. Er könnte jetzt natürlich, ja, auf diesem Mond irgendwann sich denken, Mond durchgespielt, reicht jetzt wieder. Gucken wir mal, was da unten jetzt aktuell abgeht. Ich frage mich nicht, wie. Irgendwie, ich hab da keine Antwort drauf. Aber ich halte ein Enel-Comeback. Zumindest, also ich glaube nicht, dass er irgendwie so auf Seite der Strohhüte kämpft oder irgendwie auf Hachinosu mitkämpft. Ich glaube, wir kriegen so ein Enel-Comeback so mäßig so. Keine Ahnung, es wird einen Steckbrief hoch an den Mond geschickt, beispielsweise. Und dann zieht er Ruffy auf diesem Steckbrief. Aber ich glaube, wir werden Enel nochmal in der Main-Story zumindest sehen.
Ja, aber warum? Also mit welchem Hintergrund dann?
Einfach so.
Was soll er dann machen?
Ich glaube, das hat wirklich keinen Hintergrund. Ich glaube, Oda will da einfach Fanservice betreiben. Ich glaube,
ja, aber dann zeigt er Enel und dann was?
Ja, nix.
Also was macht der Charakter
dann? Nix, der guckt einfach nur auf den Steckbrief.
Nee.
Ich sehe innerhalb der nächsten 1000 Chapter, sehe ich Einblendung. Mond. Wir denken uns, das kann nicht sein. Das ist Quatsch. Warum den Mond? Wir sehen den Mond abgebildet. Unten drunter die Erde von One Piece. Mit hier Red Line, Grand Line, alles schon drauf eingezeichnet, weißt du? East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, alles da. Mond. Close-up. Eine kleine Stadt. Voll elektrifiziert. Wirklich alles wirklich nur noch über Elektrizität am Machen. Alles grüner Strom, der von Enel kommt. Enel auf dem Stuhl. Finger, Zeigefinger in der Luft. Nee, nicht in der Luft. Tippt so nach unten, ne? Quasi so, ne? Man sieht, dass Strom aus seinem Finger rauskommt, auf irgendwie so ein Band drauf geht und dann quasi diese komplette Stadt so am Stromdingsen ist. Irgend so ein Mondmensch rennt rein. Steckbrief in der Hand. Gib diesen Steckbrief Enel. Enel guckt drauf und sagt: Crazy shit. Wir gehen wieder zurück auf die Erde.
3 Punkte habe ich.
Ja?
Zu diesem Take.
Ja?
Erstens, hast du am Anfang gesagt, ne, Mond, schaut auf den Mond, und wir fragen uns alle, what the fuck? Wird nicht passieren, weil wenn wir jemals einen Shot direkt auf den Mond bekommen, wissen wir alle, um was es gehen wird.
Ja, das wurde fuck mal drauf bezogen, weil dann auch du das jetzt da sitzen würdest und würdest sagen, das passiert jetzt nicht.
At that point ist klar, dass wir ihn sehen würden. Zweitens, einfach nur Fun Fact reingeworfen, weil du den Planeten die Erde genannt hast. Wir wissen tatsächlich nicht, wie der One Piece Planet heißt. Wir haben keine Ahnung.
Ja.
Einfach nur, ne?
Der ich sag erstmal eine Bezeichnung. Erde.
Nee, Erde ist der Name.
Welt.
Ach, von Gaia.
Welt.
Welt. Planet. Drittens, ist natürlich kompletter Quatsch.
Verstehe ich nicht. Ich sag mal so.
Ist natürlich kompletter Quatsch.
Ich sag mal so, Maximilian hat uns jetzt ja die Frage gestellt, wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund. Das heißt, Maximilian kann da auch sehr gerne, Maximilian, du, ne, direkt in dich gerichtet. Du kannst ja sehr gerne uns nochmal einen Instagram-Kommentar schreiben, warum du denkst, dass Edel zurückkommt oder auch nicht.
Ja, er hat uns gar nicht geschrieben. Achso, ja, okay, ja.
Was?
Nee, ich wollte gerade sagen, er hat uns gar nicht geschrieben, dass er denkt, dass er zurückkommt. Dann hast du das, ne, mit dem oder nicht
genau, ergänzt. Ja, ja. Deswegen, auf deine Meinung bin ich natürlich auch gespannt. Wir haben nächste Woche wieder sehr viele Publikum-Interaktionen mit Frankhauser Benjamin, der uns eine Sprachmemo schickt, und Maximilian, der uns natürlich jetzt auch auf diese Frage antworten muss.
Basically. Ja, das sind Hausaufgaben,
ja,
Freunde.
Ja.
Die werden benotet.
Ihr müsst uns dann Content machen, wir machen das nicht mehr. Ihr seid selbst alt genug, ihr könnt aber selber dafür sorgen, dass der Podcast hier läuft.
Macht auch einen eigenen Content.
Eben, so. Eben euren eigenen Podcast. Nee, macht bitte nicht.
Will ihr eure Content-Sklaven oder was?
Kein Podcast machen, das ist zu große Konkurrenz für uns.
Auf gar keinen Fall. Fängt irgendwer da draußen jetzt noch einen One-Piece-Podcast im deutschsprachigen Raum an.
Ja, ihr habt gar keine Freunde, um One-Piece-Podcast zu machen. Hört
auf. Okay, das war ein bisschen
sehr blöd. Bildet euch jetzt gar nicht ein.
Also stopp. Da muss ich unsere Fans jetzt verteidigen. Die haben alle unglaublich viele Freunde.
Aber danke dir, Maximilian, für deinen Kommentar.
Definitiv.
Gehen wir auf den letzten Kommentar von dieser Folge ein.
Yes. Woran? Soll ich das auch machen, sagst du?
Dann mache ich das.
Boran schreibt uns auf Instagram. Hey, ich bin's wieder, und zwar wollte ich diesmal für die nächste Theorienfolge fragen, was ihr von der Kid ist ein Stellar halt, ein Vegapunk-Theorie hält. Da gibt es mehrere Punkte, zudem die offensichtlichste, dass er bei seinen Attacken immer das Wort Punk verwendet. Bei seiner Attacke Damned Punk sieht man auch die Nummer 7 auf seiner Kanone, was auf Stelle 7 zurückführen könnte. In der neuesten One Piece Folge sieht man auch einen der Seekönige, der Kids Design ähnelt. Zudem, falls ihr euch erinnert, in Folge 1066 sieht man, also 1066, nicht 1066, sieht man, wie Kid total blutüberströmt, Blut in Anführungszeichen. Da liegt direkt am Anfang der Folge, wobei man deutlich erkennen kann, dass die Farbe des Bluts lila ist und nicht rot. Fand ich auch beim ersten Schauen ziemlich komisch. Vielleicht soll Kid ja einfach die Sturheit, die Zielstrebigkeit von Vegapunk darstellen. Weil wenn Kid etwas ist, dann wohl das, wie wir bestens wissen. Ist einiges. Die Idee, dass Justice Captain Kid ein Satellite Buddy von Vegapunk ist, ist tatsächlich jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, die Theorie. Hat ein bisschen an Traction
geworden. Die ist riesig getrendet auf einmal und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, ich weiß, wo es herkommt, durch die neueste Anime-Folge vor allem.
Davor hat es ein bisschen angefangen.
Ja.
Davor hat es ein bisschen angefangen, war so ein Brodeln, dann kam die Anime-Folge und dann ist der Vulkan quasi ausgebrochen.
Ja, ja.
Möchtest du es erklären, soll ich?
Ich suche gerade mal kurz das Chapter nach, wo wir jetzt erstmal die CBs sehen vor Egghead.
Okay, ich rede in der Zeit einfach ein bisschen drüber.
Ja,
wir haben natürlich die Momente, die Boran hier auch hervorhebt. Right? Die Damned Punk-Attacke von Kid hat, das ist tatsächlich so, das entspricht der Wahrheit, Punk 07 auf der Waffe stehen. Was natürlich, ne? Sehr, sehr, sehr ähnlich ist zu den Designs der Satellites, die alle Punk und dann ihre Nummer drauf haben. Zu anderen Designs von Vegapunk. Der Hai, der Roboter, mit dem sie hochgeflogen sind, die Labosphere und sowas, die haben alle Punk und dann eine Bezifferung. In dieser Folge auch, das mit dem lila Blut, dass das, ne, vielleicht so ein bisschen in die Richtung Öl oder sowas geht oder einfach nicht Red Blood, sondern vielleicht auch nicht mal Green Blood, sondern vielleicht bei Kid noch was anderes. Ne? Da kommt das her. Und dann jetzt eben in der neuesten Anime-Folge habe ich auch schon gesehen, dass diese Weaponized Sea Beasts alle Designs haben, die quasi den Satellites entsprechen, ne? So ein bisschen zumindest, so ein bisschen color-coded und sowas sind. Und dann eben auch eins dabei ist mit so roten Haaren, also ne, was dann quasi zu Kit passen. Da kommt das her. Und natürlich auch ne, durch Kits Inherent Ability, die wir von ihm kennen, ne, durch seine Teufelsfruchtkraft, dass er auch in Anführungszeichen Erfinder ist, right? Dass sein kompletter Kampfstil darauf aus ist, Dinge zu kreieren und zu erschaffen und dann diesen Bullen und sowas und Punk weiß und mit all seinen Arten von riesigen Robotern, was natürlich auch so ein bisschen an Vegapunk und das Kreieren von Dingen anlehnt. Ich denke, das sind so die großen Punkte, die wir haben für die Theorie.
Ja. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, auch im Manga, also ähnelt dieses Vieh, also dieses Sea-Beast natürlich schon sehr Kid, ne, mit dieser Brille über, auf der Stirn quasi drauf und diesen roten Haaren, so Fukuhila-mäßig. Ja. Also, ja. Man checkt auf jeden Fall, wo es herkommt. Aber ich muss leider sagen, der größte Punkt, der dagegen spricht, ist halt einfach, dass wir über Kids Backstory halt doch schon genug wissen, dass wir sagen können, es müsste eigentlich Quatsch sein.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Wir haben Kids Backstory in einem SBS mal erfahren. Da sind wir drauf eingegangen, als das der Fall war. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Right, Kid ist auf dieser Insel gewesen und da war viel kriminellen Shit und sowas und die Insel war basically in vier Teile aufgesplittet und er war einer der Leader von diesen Bezirken und dann war da aber ein so größerer noch von Gauner und Kit hatte sich in eine Girl verliebt, die wurde umgebracht und deswegen hat er sich dann mit den anderen vier Distriktleadern irgendwie zusammengeschlossen und den Big Bad von der Insel vertrieben. Das ist ne, ganz grob ist sozusagen.
Ja.
Victoria hieß die, ne? Wegen auf sein Schiff bezogen, die Victoria Punk oder Punk Victoria, irgendwie sowas.
Ja, hat sie erledigt. Ist ja weg.
Schiff ist weg. Schiff ist jetzt weg. Ja. Schiff ist jetzt weg. Das arme Mädel, dem Schiff seinen Namen gegeben hat, ist weg. Und Kit ist jetzt auch erstmal
weg,
as far as we know. Diese Backstory haben wir und die ist auch kennen. Also, das ist jetzt nicht was, wo wir sagen, ja, okay, ne, da könnte Ola ja nochmal einen Rückzieher machen für die Idee quasi, wenn die besser gefällt. Nein, das ist kennen. Das ist passiert. Das ist History von der One Piece Welt. Das heißt, wir wissen, dass dieser Mann, Eustace Captain Kidd, eine Kindheit hatte. Wir wissen, wo er geboren ist. Wir wissen, wo er aufgewachsen ist. Wir wissen, wo er herkommt. Wir wissen, grob zumindest, natürlich haben wir es nicht direkt verfolgt, wie er zum Sabaody-Archipelago gekommen ist, wie er sich in eine neue Welt gemacht hat und so weiter und so fort. Passt es irgendwie in diese Geschichte rein, dass er ein Satellite ist? Nein, können wir ausschließen. Ist an der Theorie was dran? Kleines bisschen. Nein, können wir ausschließen. Aber One Piece für zwei, was wenn die Änderungen an Kid erst danach passiert sind, im Laufe seiner Reise und er ist ein Cyborg und er ist als Mensch geboren, aber dann zu einem Satellite gemacht worden. Schwachsinn. Wann soll denn das passiert sein? Eckert befindet sich in der Grand Line noch hinter Wano Kuni. How the fuck soll Kid da jemals hingekommen sein? Vor jetzt in diesem Punkt in der Geschichte. Absolutely impossible.
Warum nicht nur vor diesem Punkt in der Geschichte, vor dem Punkt, dass wir Kid das erste Mal getroffen haben, auf Marie Joa, war das richtig?
Sabaody,
ich bin meine ich, ja, Sabaody. Ja, also vor Sabaody. Hatte da Vegapunk noch sein altes Labor zu dem Zeitpunkt?
Nein. War schon. Ja, also wir hatten ja ne, im Kuma-Flashback, als er auf dem Sabaody-Archipelago war und da ne, Ruffy das letzte Dragon und sowas geschlagen hat, da war er ja bereits in diesem Prozess, zu einem Cyborg zu werden und da war er ja bereits auf Egghead.
Stimmt.
Und davor, ne, davor die Insel war ja Punk Hazard.
Ja.
Und das hätte auch schon nicht geklappt.
Ja, ja. Selbst da wäre er schon aufgehört.
Und selbst da wäre es schwierig gewesen, Egghead komplett unmöglich.
Und selbst auf Sabaody hatte ja Kid schon seine Teufelsfrucht und alles und war da schon ready. Und hat sich ja kurz darauf ja mit angefangen, mit Kaido irgendwie zu boxen. Das war ja alles, ne, plus, also das, so viel später war das ja gar nicht, zeitlich gesehen. Und wir wissen ja auch, dass Kid und Killer ja schon ewig miteinander befreundet sind. Also schon
aus dieser Backstory
heraus. Genau, aus dieser Backstory heraus. Das heißt, auch da müsste ja quasi Killer mit dabei gewesen sein bei dieser ganzen Transformation, wenn er nicht als Satellite geboren worden wäre oder ist. Deswegen, ich check, wo man herkommt. Es ist natürlich jetzt die Frage, ne, warum wählt Vegapunk einen Seabeast, was so aussieht wie Kid? weil natürlich alle anderen Seabees auch so aussehen wie die anderen Satellites. Und warum ist er eben noch Kid mit dabei? Keine Ahnung. Vielleicht.
Ich bin da ganz ehrlich mit dir. One Piece Fans mögen das nicht. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Nennen wir es Zufall.
Wir können auch einfach sagen, dass Vegapunk ihn einfach cool fand, vielleicht. Er hat vielleicht im Fernsehen davon gesehen und fand ihn einfach cool. Das Design.
Ja, was ich auch nochmal, ne, worauf man auch eingehen kann, warum das eine Quatschtheorie ist, ist, was Boran auch angesprochen hat, in dieser einen speziellen Folge ist sein Blut lila dargestellt worden. Ne, auf Öl und sowas bezogen. In dieser einen speziellen Folge, in allen anderen Szenarien, hat er ganz normal rot geblutet. Bei dieser einen speziellen Situation war es lila. Aus künstlerischer Freiheit heraus. Ne? Da steckt ein Grund dahinter. Right? Das komplette Color Scheme in der Folge, in der das der Fall war, war ja anders und sehr speziell. Und immer davor, wenn wir ihn am Bluten sehen, ganz normal rotes Blut gewesen. Aber das scheinen die Leute einfach zufällig vergessen zu haben.
Welche Folge war denn das? Ich sehe es gerade hier, 1066. Das war das der Big Mom Fight, wo das passiert ist? Ja, ne?
Richtig. Also die Folge, in der er zumindest den Damned Punk vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das war am Cut dann das in Folge, bevor er es abgefeuert hat. Oder das war noch in einer Folge? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ja. Nee, check ich. Ich weiß, es ist. Ich glaube, muss wirklich einfach leider, also was heißt leider, ist es gut, dass es so ist. Das aber Kid, also auf keinen Fall ist er ein Satellite.
Ja, ich bin da ganz ehrlich mit dir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch, ne? Und Boran, du, der als derjenige, der das jetzt in diesem Podcast gemacht hat.
Tu's nicht.
Nimm es nicht persönlich.
Tu's nicht.
Ich weiß gar nicht, was ich vorhabe.
Ich weiß, dass jetzt ein paar Leute nicht gut wegkommen werden bei dem nächsten Kommentar.
Nein. Hältst du mir denn hier? Boran, ne? Nimm das auf gar keinen Fall persönlich jetzt hier. Ne? Du bist jetzt einfach nur der das in diesem Podcast gemacht hat als Thema. Diese Theorie, die natürlich, ne, da glauben Menschen dran, was ich sehr beeindruckend finde, das kommt von irgendwo her. Ist eine Quatschtheorie. Und würde ich persönlich auf ein Level setzen mit Kaido ist ein Polyglyph und Crocodile ist Ruffys Mom. Ist genauso quatschig. Einmal nachdenken. Macht keinen Sinn.
Ich sag mal so. Ich bin da ganz bei dir. Aber du hast es jetzt gesagt. Das heißt, wenn irgendwann rauskommen sollte, dass Kid ein Satellite ist, dann werde ich mich hinsetzen, ne? Und sagen, hat er Quatsch geredet? Hat er Scheiß erzählt?
Und weißt du was? Das kannst du machen. Ich bin mir da so sicher, dass ich da nicht mal Angst vor habe.
Verständlich. Gut. Aber ich glaube, damit haben wir das auch jetzt erledigt.
Ja, die Frage auch noch abgehandelt. Und ich meine, das war's mit Kommentaren. Ja.
Wie gesagt, ne, Daniel, dein Kommentar nächste Woche dann, wenn wir aufs Chapter genauer eingehen. War jetzt heute die große Q&A-Runde. Muss natürlich
ich hätte, auch was, ganz kurz, ja. Bevor du die Folge beendest, einen einzigen Punkt hätte ich noch, was ich letzte Folge quasi versprochen habe. Die Message von Oda bezüglich, warum diese Break überhaupt ist, ne? Habe ich mir hier schön gescreenshottet. Lese ich kurz vor. I am taking a break, and it'll be 3 weeks because of news of Toriyama-sensei, as I've been excessively worried about my health. It's not an illness, by the way, but I thought I want to take a break to do some self-maintenance on myself, and maybe took some time to think about what is One Piece after all. I'm a busy person. And maybe some of you don't know the relationship of the characters in Egghead Saga. And to those peoples, you can read their past on the previous volume for free on limited time, April 1st to 21st, in Jump plus Z-Break. There's also another works of mine other than One Piece live action in Netflix, which is Monsters, from my one shot. Yeah. I hope you can watch plus enjoy the anime. There's an anytime One Piece that broadcasting the whole episodes in YouTube to commemorate 8th year anniversary of the anime. Lol. It seems it'll be on TikTok in March 23rd. Well then, I'll see you again next 3 weeks in Jump. Ist, ne, ein bisschen an Translation-Issues und sowas gab's da. Japanisch, Englisch, ne, schon mal erwähnt, das ist nicht so leicht, 1:1 zu übersetzen. Key-Faktoren, ne, ganz klar, die Nachricht von Toriyamas Passing affected Oda natürlich. Ne, er nimmt sich Zeit für sich persönlich, gesundheitlich, nicht weil jetzt irgendwas ansteht, sondern einfach nur, weil er wahrscheinlich wirklich in eine Situation gekommen ist, dass ich denke, yo, Toriyama ist verstorben. Ich muss auf mich aufpassen.
Ja, ja.
Deswegen diese 3-Week-Break, er hat jetzt nichts akut, da liegt nichts vor, wir müssen uns keine Gedanken machen. Ich finde es gut, ne? Oder muss gesund bleiben. Wir kriegen weniger One Piece, natürlich. Und wir wollen alle mehr One Piece, natürlich. Aber wir kriegen im Long Run kriegen wir mehr One Piece, wenn der Mann gesund ist. Deswegen ist das wichtig, dass er sich diese Breaks nimmt. Und natürlich zu seinem Take, er muss sich überlegen, was das One Piece ist. Das ist natürlich ein Joke. Ne? Bevor das jetzt irgendwer wörtlich nimmt und sich denkt, wie? Oder muss ich noch überlegen, was das One Piece ist? Nee, das ist natürlich ein Witz.
Der weiß
Mann hat natürlich komplett im Kopf, was das One Piece sein wird. Meint halt einfach nur, dass er ne, sich auch auf die finale Saga weiterhin vorbereiten muss.
Ja.
Auf die Conclusion, auch ne, außerhalb dessen, was das One Piece selbst ist, die Conclusion, den Aufbau, das Szenario selbst und sowas muss ja alles noch aufgebaut werden. Darauf wird das bezogen sein. Das heißt, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen.
Ja, ja. Genau. Und damit haben wir das auch. Und damit würde ich jetzt wirklich direkt die Folge beenden. Ich bin heute gesundheitstechnisch nicht auf dem höchsten Stand. Mal wieder, passiert irgendwie über den Winter öfter als im Sommer, ne? Klassiker. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich halte sie wirklich ganz kurz. Die letzten Worte gebe ich an dich, Pascal. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Jawohl. Danke für die letzten Worte. Wie immer bedanke ich mich dafür. War jetzt ein bisschen kürzer die Folge. Gar kein Problem. Wir kommen klar, die ganzen Theorien. Nächste Folge, wirklich. Wir haben einiges an Content. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also wirklich, wirklich guter Content auch. Also einige starke Theorien, die wir beide vorbereitet haben. Von der Seite aus hört unbedingt nächste Folge rein. Und dann, ja, habe ich auch nichts mehr. Würde sagen, in dem Sinne, hören wir uns in der nächsten Folge, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, ne, haut rein, macht's gut und tschüss.